Herzlich willkommen zu Women Hit Harder, dem Female Power Podcast mit Julia Dorni. Im Gespräch mit starken Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft und dem Leben.
Women Hit Harder, eine neue Ausgabe und heute live zugeschaltet Maria Höfel-Riesch, eine der bedeutendsten Sportlerinnen des, ja, in Deutschland kann man sagen. Schön, dass du da bist.
Danke, ich freue mich auch.
Die erste Olympiasiegerin, muss man dazu sagen, die jetzt bei Women Hit Harder hier zu Gast ist. Bis jetzt waren ja nur Matthias Steiner und Kevin Kuske da, aber es ist natürlich eine große Ehre, dass du jetzt mal hier bist.
Heißt ja nicht umsonst Women Hit Harder, oder?
Ja, letztlich geht es ja darum, Geschichten zu erzählen von Menschen, die irgendwie inspirieren und begeistern und andere mitreißen, und das kannst du definitiv. Lass uns doch eigentlich am besten mal direkt so beim, wie alles begonnen hat. Wie kommt man denn eigentlich, okay, du bist aus Garmisch-Partenkirchen, mal das voll weg, aber wie kommt man als recht junger Mensch zum Skisport?
Ja, haben natürlich den Hauptanteil meine Eltern gehabt, das ist klar. Meine Eltern sind beide auch Sport und vor allem Ski begeistert, und vor allem meine Mutter ist sehr ehrgeizig auch und hat uns Kinder, also ich habe noch zwei Geschwister, da eigentlich schon in ganz jungen Jahren auf die kleinen Bretter gestellt. Also das war dann der Winter 86, da bin ich gerade 2 Jahre alt geworden. Und ja, soweit ich mich erinnern kann, hat es mir zum damaligen Zeitpunkt schon Spaß gemacht. Und die haben dann auch gleich einen Skilehrer organisiert, der mir das dann von klein auf wirklich so richtig gezeigt hat. Also sozusagen im ganz kleinen Kindesalter schon die ersten technischen Anweisungen bekommen.
Und offensichtlich hat dich das so mitgerissen, dass du ja wirklich sehr lange dem Sport treu geblieben bist. Wenn mich nicht alles täuscht, hast du deine Karriere dann mit 29, 30 beendet. Darf ich fragen, was dich dazu veranlasst hat, zu sagen, jetzt reicht's, ich will nicht mehr, es ist jetzt einfach ein Ende?
Ja, also wie du schon gesagt hast, es war von klein auf natürlich meine Leidenschaft und ein langer Weg. Also ich meine, im Kindesalter hat man natürlich, sobald man da richtig drüber, also das auch versteht, dass das ein Beruf werden kann, das ist ja dann erst so, wenn man, keine Ahnung, 8, 9 Jahre alt ist und Skirennen im Fernsehen dann auch sieht, da hat sich dann schon irgendwie der Traum entwickelt, weil mir das einfach so unfassbar viel Spaß gemacht hat, dass es mein Traumberuf ist, Skirennläuferin zu werden. Zum damaligen Zeitpunkt wusste ich natürlich noch nicht so, was das dann alles bedeutet. Also, dass es nicht nur darum geht, gerne Ski zu fahren und auf der Piste Spaß zu haben, sondern dass da natürlich im Leistungssport dann noch viele andere Dinge dazukommen. Da bin ich dann wirklich schon einen harten Weg gegangen, bin da ja auch immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen worden. Aber dann eigentlich so mit Anfang 20, als ich dann meine beiden Kreuzbandrisse auch hinter mir hatte, ich war zwar vorher schon so am aufsteigenden Ast, hat schon erste Weltcuprennen gewonnen, war im Juniorenbereich sehr stark, aber dann kamen eben die beiden Kreuzbandrisse im doch noch jungen Alter. Aber als ich die dann verdaut hatte sozusagen, als ich darüber hinweg war, da ging eigentlich meine Karriere dann richtig los. Und es waren dann schon ja knapp 10 sehr intensive Jahre. Ich bin ja immer alle Disziplinen gefahren. Also natürlich hatte ich Spaß in der Zeit und natürlich mit den großen Erfolgen. Haben viele nicht verstanden, dass ich dann so früh schon aufgehört habe, aber ich bin natürlich auch früh in die Weltcup-Mannschaft gekommen. Ich hatte noch die Doppelbelastung Schule Sport für 2 Jahre, weil ich da eigentlich schon Weltcup-Team war und nebenbei dann noch Abitur machen musste. Dann kamen die Verletzungen und dann waren einfach viele erfolgreiche Jahre mit insgesamt 3 olympischen Goldmedaillen. Und
das ist ja Wahnsinn, deine Liste. Also da sprechen wir gleich noch drüber. Die ist ja...
Ja, aber irgendwann ist dann eben, also und das finde ich ganz wichtig als Sportler, dass man dann einfach schon den Punkt auch erkennt. Also irgendwie, das merkt man ja. Wenn ich jetzt noch die Motivation und den Drang gehabt hätte, dann nochmal vielleicht Weltmeisterin zu werden im Jahr danach, dann hätte ich schon noch ein Jahr weitermachen können, aber hatte ich irgendwie nicht mehr. Es hat sich dann irgendwie ein Bauchgefühl entwickelt, wo ich gemerkt habe, okay, 3 olympische Goldmedaillen, besser wird es jetzt einfach nicht mehr. Und man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Das ist ja so ein doofer Satz, der hat sich aber da bei mir irgendwie durchgesetzt. Und deswegen, auch wenn es relativ früh war, es war für mich einfach der richtige Zeitpunkt.
So wie ich das jetzt auch raushöre, bereust du deine Entscheidung auch bis heute nicht, oder?
Nein, habe ich nie bereut. Es hat mir auch nie gefehlt. Natürlich, ich schaue immer noch die Rennen im Fernsehen an, habe ja dann direkt nach meiner Karriere den Skiweltcup-Zirkus auch noch als Expertin für die ARD 5 Jahre lang begleitet. Und es war natürlich schon schön, da noch ein bisschen dabei zu sein, weil es ist ja schon irgendwie eine Familie, die man da verlässt. Also wir waren so viel miteinander unterwegs, auf Trainingslagern, auf den Wettkämpfen über so viele Jahre. Natürlich ändert sich das Team auch immer ein bisschen. Einige hören auf, neue kommen dazu. Aber trotzdem ist es halt schon die zweite Familie und die Leute, mit denen man eigentlich mehr Zeit verbringt als jetzt mit der richtigen Familie. Und somit war das eigentlich schon schön, da noch begleitend ein bisschen dabei zu sein. Aber es war weiterhin viel Reiserei und seit 2 Jahren mache ich das jetzt nicht mehr und schaue es mir jetzt im Fernsehen an. Das macht mir Spaß, aber ich schaue das komplett ohne Wehmut und ohne Reue, sondern einfach, weil es mich noch interessiert, ist ja klar.
Was ich jetzt auch nochmal herausstellen muss, weil mir geht es natürlich genauso und viele, die auch in meinem Sportlerumkreis sind, man wird irgendwann hellhörig. Irgendwann lernt man dann doch mal auf die Stimme des Körpers zu hören, die man ja immer leise gedreht hat. So, halt die Klappe, möchte nichts hören, können wir tapen. Aber irgendwann kommt sie und wird immer lauter. Und dann muss man wirklich auch reagieren können.
Ja, Skifahren ist natürlich schon auch ein sehr körperintensiver Sport, also wirklich hohe Belastungen, verletzungsgefährlich und natürlich auch Verschleißerscheinungen. Also es war jetzt nicht so, dass ich mich kaum mehr bewegen konnte am Ende meiner Karriere, aber man merkt halt schon das ein oder andere Bewegchen ein bisschen eher. Man merkt, dass man sich nicht mehr ganz so gut regeneriert, obwohl man eigentlich fit ist. Also ich war sicher gegen Ende meiner Karriere vom Fitnesszustand her noch auf dem Top-Niveau, aber trotzdem so das ein oder andere, vor allem nach den Verletzungen halt auch, zwickt halt dann doch mal ein bisschen eher. Und ja, das war, ja genau, auch die mentale Anspannung. Es ist ja auch nicht so, dass wir nur immer die Anspannung haben in der Saison vor dem Rennen, sondern also A, geht die Saison vom Ende Oktober bis Mitte März, Ende März. Und mit allen Disziplinen, also jedes Wochenende 2 oder 3 Rennen, ist das schon sehr intensiv. Aber auch der Sommer ist intensiv mit wahnsinnig viel Konditionstraining und Vorbereitungstraining. Skitraining auf der Südhalbkugel, also ich war eigentlich 13 Jahre lang immer von Ende Juli bis Mitte September im Winter. Also ich habe eigentlich 13 Jahre lang keinen richtigen Sommer erlebt und das zehrt einfach mit der Zeit und irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt möchte ich einfach was anderes.
Ich hatte es gesagt, aber jetzt kommt es, ich habe es mir hier aufgeschrieben, nur, und das sind nur deine absoluten Top-Erfolge, also einmal Gold Olympia 2014 Sochi, einmal Silber Olympia 2014 Sochi, einmal Gold Ski-WM 2013 Schladming, 2-mal Bronze Ski-WM 2013 Schladming, 2-mal Bronze Ski-WM 2011 Garmisch-Partenkirchen, 2-mal Gold Olympia 2010 in Vancouver, 1-mal Gold Ski-WM 2009 in Frankreich, Gesamtweltcup-Siege, 27 Weltcup-Siege, 5 Disziplinen-Weltcup-Siege, oh mein Gott, ich habe wirklich Hochachtung davor, das ist schon
Dankeschön.
Ganz schön geil.
Vielen Dank.
Und das bringt mich auch zur nächsten Frage. Welcher dieser ganzen Titel, oder vielleicht geht es auch gar nicht genau festzumachen, aber welcher bedeutet dir am meisten, also tief hier drin?
Also von der sportlichen Wertigkeit her würde ich sagen, der Gesamtweltcup-Sieg 2011, weil das ist halt einfach so die Belohnung für die ganze Saison. Also da werden ja alle Punkte von allen Weltcuprennen über die Saison zusammengerechnet und diesen Gesamtweltcup-Sieg bin ich wirklich lange, lange hinterhergelaufen. Ich hatte ja während meiner gesamten Karriere die übermächtige Lindsey Vonn als Konkurrentin, die teilweise wirklich sehr schwer zu schlagen war und ich war irgendwie über 7 Jahre immer Zweite oder Dritte im Gesamtweltcup und in diesem Jahr war es mir dann doch vergönnt, dass ich zwar nur mit 3 Punkten Vorsprung, aber immerhin diesen Gesamtweltcup gewinnen konnte, weil es ist von der sportlichen Wertigkeit her schon das höchste Ziel von jedem Skifahrer. Aber jetzt so von der Außenwirkung und was halt den Leuten auch im Gedächtnis bleibt, sind es schon die olympischen Goldmedaillen. Und von den 3 war für mich die schönste, war die 2. in Vancouver, also der Slalom-Sieg. Ich hatte zwar schon die Goldmedaille in der Kombination, die aber auch nicht ganz so eine Wertigkeit hat, weil es halt keine Einzeldisziplin ist, sondern eben Kombination, wo die Konkurrenz nicht ganz so stark ist wie in den anderen Disziplinen. Und bei diesem Slalom, das war das letzte Rennen bei diesen Olympischen Spielen und es waren eigentlich gar nicht meine Verhältnisse. Es war weicher Schnee, total schlechtes Wetter. Irgendwie war auch die Luft schon ein bisschen raus nach den vielen Wettkämpfen. Und irgendwie hatte ich da nochmal einen goldenen Tag im wahrsten Sinne des Wortes. Ich konnte selber nicht fassen am Ende, dass ich da tatsächlich mein 2. Gold gewinne. Und das waren ganz große Emotionen damals.
Ach, wunderschön, da schlägt gleich mein Herz. Es ist immer toll, wenn ich auch so mitfühle, weil man ja als Sportler selber genau weiß, was man da aufgeopfert hat, ja? Wie viel man weg war von zu Hause, wie viel Schweiß, wie viel Schmerzen, alles. Also all diese ganzen Sachen, die man ja unbedingt will und dann hat man es echt geschafft und es ist so einfach nur schön.
Ja. Ja, eben an diesem Tag X, weil es ist halt, es muss halt genau an dem Tag alles zusammenpassen. Und es gibt ja viele, viele, die über Jahre erfolgreich sind im Weltcup, aber halt genau immer am Tag X, wenn es halt zählt. Ich meine, natürlich ist das nur eine Bewertungsgeschichte. Die Leute nehmen es einfach mehr wahr. Ski-Alpin ist jetzt zwar keine Randsportart, ist aber jetzt natürlich nicht so von der Aufmerksamkeit her wie Fußball. Aber so Olympiasiege oder olympische Medaillen, das nimmt die Öffentlichkeit und auch die Medien und einfach jeder doch nochmal mehr wahr.
Ja, und vor allen Dingen hast du ja auch mit deiner Präsenz tatsächlich den Sport ja nochmal auf ein höheres Level gehoben. Ne? Ich meine, du bist also ja nicht nur in Deutschland bekannt, sondern auch darüber hinaus, weil du einfach auch mit deiner Präsenz da was hinterlassen hast. Und das ist ja auch schön, wenn man so eine Legacy hat.
Ja, also das ist natürlich für mich auch toll gewesen und was Besonderes gewesen, dass das Ski Alpin einfach da dann nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dann in der Zeit erlangt hat. Und ja, freut man sich natürlich, wenn man da ein bisschen Nachhaltigkeit schafft.
Absolut. Kannst du denn eigentlich, also heutzutage noch so just for fun auf die Piste gehen und einfach mal ein bisschen da lang fahren oder sagst du, nee, halte ich mich lieber fern von?
Doch, total. Also für mich ist das Skifahren heute jetzt wirklich nur Genuss. Also es war ja von klein auf meine Leidenschaft und das, was ich immer total gern gemacht habe. Und natürlich war es halt das Rennenfahren und so, diese Challenge war schon auch immer natürlich mit Druck und wahnsinnig viel Aufwand und so weiter verbunden. Und jetzt kann ich es halt einfach nur aus Spaß an der Freude machen. Und das ist natürlich an der Sportart auch das Schöne, weil es gibt ja schon auch Sportarten, wo das dann gar nicht mehr so möglich ist. Also ein Skispringer wird wahrscheinlich nie mehr auf eine Schanze gehen, außer er macht es irgendwie fürs Fernsehen als Kameraspringer. Aber das ist schon schön, dieses Naturerlebnis und einfach das, was man mit so einer Leidenschaft betreibt, dann weitermachen zu können. Das ist, bin ich sehr dankbar dafür.
Und von all den Pisten, die du jemals in deinem Leben gefahren bist, gibt es sowas wie eine Lieblingspiste für dich?
Ha, da gibt es einige. Das ist natürlich auch immer ein bisschen abhängig davon, wo man eben große Erfolge gehabt hat oder Rennen gewonnen hat. Also im Weltcup-Zirkus wiederholen sich ja die Orte eigentlich fast jedes Jahr. Es ist eigentlich immer so eine ähnliche Tournee. Ein Ort wechselt vielleicht mal, aber ansonsten sind es schon immer so feste Plätze einfach. Und zum Beispiel immer gut gefahren bin ich in Lake Louise in Kanada. Das war immer die erste Abfahrt der Saison. Da habe ich, ich glaube, insgesamt 4 Abfahrten sogar gewonnen oder 5. Und es war einfach so ein Wohlfühlplatz für mich. Genauso bei mir zu Hause in Garmisch-Partenkirchen war ich eigentlich immer ganz gut. Dann gab es einen Slalom in Finnland, in Levi. Da war ich, glaube ich, außer bei meinem Comeback-Rennen nach meinem zweiten Kreuzbandriss, war ich dort bei jedem Rennen auf dem Podest, habe auch 3-mal gewinnen können. Ja, dann St. Moritz war ich immer gerne, Cortina. Das sind einfach die Orte, wo es gut lief.
Gibt es eigentlich etwas, also ich kenne es so von mir, ne? Also man hat irgendwie irgendeine Verletzung und man möchte trotzdem unbedingt kämpfen. Hattest du sowas auch mal, wo du gesagt hast im Nachhinein, Mann, ey, hätte ich das mal nicht gemacht, das war richtig blöd, ich habe mir damit volles Eigentor geschossen?
Ne, also meine Verletzungen, die waren eigentlich immer so schlimm, dass es dann einfach gar nicht in Frage kam. Also ich hatte, wie gesagt, die beiden Kreuzbandrisse. Einmal hatte ich so eine Absprengung an der Schulter, wo ich dann versucht habe, noch weiterzufahren, aber wo die Ärzte dann gesagt haben, nee, es macht, also ich habe ich auch gemacht, ich bin dann noch, habe dann noch trainiert, aber es hat so weh getan. Ich bin quasi nach dem Sturz erstmal gar nicht ins Krankenhaus, sondern habe gedacht, naja, es geht schon. Bin dann noch 2 oder 3 Tage Slalom gefahren, wo man ja schon die Schulter braucht, ja, mit Stangen wegboxen. Bin dann aber doch ins Krankenhaus und habe es mir anschauen lassen, ja, und haben sie gesagt, nee, also da ist am Oberarmkopf ein Stück abgesprungen und ich habe eh das Glück, dass es nicht verschoben ist. Weil wenn das passiert, dann muss man es operieren und dann ist die Saison vorbei. Und dann bin ich eben schweren Herzens abgereist aus USA. Das ist dort damals in Colorado passiert und musste halt ein paar Wochen pausieren. Das war mal und dann, ja, manchmal, zum Beispiel bei der Heim-WM in Garmisch, da bin ich wahnsinnig krank geworden. Hatte aber Gott sei Dank schon 2 Medaillen gewonnen und wollte dann aber natürlich die anderen Rennen auch noch fahren und bin dann völlig grippegeschwächt, ohne jegliche Chance in der Kombination angetreten. Habe da kläglich versagt, irgendwie 11. oder so geworden. Da habe ich mir im Nachhinein gedacht, okay, das hätte ich mir sparen können. Aber trotzdem, ich meine, eine Heim-WM erlebt man halt auch nicht alle Tage und deswegen wollte ich halt die Chance irgendwie trotzdem nutzen, auch wenn es im Nachhinein sich herausgestellt hat, dass es wahrscheinlich eher für meinen Körper schädlich und nicht sehr sinnvoll war und vom Ergebnis her sowieso.
Im Nachhinein hättest du wahrscheinlich sagen sollen, Freunde, ich habe 2 Medaillen, ich bin hier als Expertin jetzt gern da, aber ich fahre nicht. Ne?
Ja, aber es war natürlich das, die Saison, das war die Saison, wo ich den Gesamtweltcup auch gewonnen habe, 2011. Und da war natürlich eine riesen Erwartungshaltung, Heim-WM und ich so gut drauf und eigentlich in allen Disziplinen. Und also war schon mindestens einmal Gold, was da erwartet wurde und auch noch ein paar andere Medaillen. Und dann war eigentlich dieses zweimal Bronze, also für mich jetzt nicht unter den Umständen, aber so, wie es die Medien dargestellt haben und so, war es eigentlich fast schon eine enttäuschende Heim-WM. Ich habe es nicht so gesehen, aber natürlich hätte ich gern Gold gewonnen und wäre gern Weltmeisterin geworden, weil es ist mir schließlich in Val d'Isère 2 Jahre vorher gelungen und dann auch in Schladming 2 Jahre später, also eigentlich bei allen 3 WMs in Folge Medaillen gemacht, aber halt ausgerechnet zu Hause in Garmisch keine Gold mehr, aber hat nicht sein sollen.
Hat nicht sein sollen, ich wollte es gerade sagen, manche Dinge kann man leider nicht beeinflussen. Und es ist echt so, ne? Der Tag X, genau in diesem Moment so zu funktionieren, wie man es all die Jahre immer trainiert hat. Also es gibt Tage, da funktioniert es einfach nicht.
Genau.
Traurig. Was würdest du denn heutzutage jungen Menschen sportlich gesehen mit auf den Weg geben, genau für dieses Thema?
Ja, dass man halt einfach immer konsequent seine Ziele verfolgen soll und an sich glauben muss. Ich meine, natürlich ist mentale Stärke ein wahnsinnig wichtiges Thema im Leistungssport. Es gibt so viele Trainingsweltmeister, die im Training immer gut fahren und irgendwie im Rennen dann an ihrer mentalen Stärke scheitern. Ich habe zum Glück, ich glaube, ich habe da wirklich ein bisschen Glück gehabt, das Problem nie so gehabt. Ich war eher immer der Wettkampftyp. Also ich konnte teilweise sogar im Wettkampf noch über mich hinauswachsen. Ich war oft im Training nicht so gut, wo ich dann, also alle haben immer gedacht, naja, das wird dann schon im Rennen. Und ich war aber natürlich immer panisch und habe gedacht, oh Gott, und wenn es dann im Rennen auch nicht klappt. Aber irgendwie hatte ich da, Gott sei Dank, so ein bisschen dieses Wettkampfgehen. Das hat nicht jeder, aber es gibt ja heutzutage wirklich tolle Möglichkeiten, auch mit Mentalcoaches und mit gewissen Techniken da an sich zu arbeiten. Und das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Natürlich neben dem, dass man alles dafür tun muss und alles aus sich rausholen muss, was jetzt das Körperliche betrifft.
Women Hit Harder wird unterstützt von Berserker Coffee, dem stärksten Kaffee der Welt. Das ist Kaffee wie ein Schlag ins Gesicht, aber von einem Engel. Denn er enthält 237 Milligramm Koffein auf 100 Milliliter, während herkömmlicher Kaffee etwa 80 Milligramm enthält. Mit dem Rabattcode Women Hit Harder erhaltet ihr 15% Rabatt auf eure Bestellungen. Wenn Berserker Coffee nicht der stärkste Kaffee ist, den ihr je getrunken habt, dann bekommt ihr euer Geld zurück. So besagt es der Berserker-Kodex. Also, wecke jetzt den Berserker in dir mit Women Hit Harder, denn alles andere ist Muckefuck.
Ich überlege gerade, wir hatten natürlich auch solche Angebote. Ich glaube, ich habe 2-3 Mal den Psychologen in Betracht gezogen und war da. Und ehrlich gesagt, fiel mir das immer schwer. Also, aber die meinte dann immer am OSP bei uns, du musst das runterbrechen. Also nicht alles ist dann scheiße, sondern das ganz... Also auf Klamüser, ne? Wo ist jetzt die Stelle? Und manchmal sind so kleine Sachen, das würde man gar nicht erwarten.
Also ich habe es auch mal versucht, weil ich natürlich nach meinen beiden Kreuzbandrissen jetzt auch nicht gerade mental super auf der Höhe war. Ich meine, wenn man sich zweimal, es ist im selben Jahr passiert, also einmal im Januar 2005 das eine und dann Comeback, also Reha, Operation, Reha, Comeback. Und dann im Dezember 2005, also gleich bei den ersten Rennen, wieder andere Seite Kreuzbandriss. Und eben einmal kurz vor der WM, einmal kurz vor Olympia. Also das war schon echt eine harte Zeit. Und da war dann auch die Reha bei dem linken Knie, war sehr mühsam. Es hat lang gedauert, bis ich wieder einigermaßen fit war und wieder einigermaßen schmerzfrei Skifahren konnte. Und dementsprechend war natürlich diese Comeback-Saison auch sehr, sehr schwierig für mich. Ich konnte mich natürlich nach 2 Jahren Pause nicht gleich wieder überwinden und mit 130 mich darunter stürzen, als wäre nichts gewesen. Und da habe ich schon auch mit Mentaltraining versucht. Aber ich muss sagen, im Nachhinein hat mir das nicht wirklich was gebracht. Es hat einfach die Zeit gebraucht, diese eine Saison. Diese Comeback-Saison hat es gebraucht, um wieder Vertrauen zu bekommen, um zu merken, okay, das Knie hält oder die Knie halten und dann einfach wieder reinkommen. Einfach und eben diese Misserfolge, die dann natürlich kamen. Ich meine, ich bin da teilweise Sekunden hinterher gefahren. Das muss man schon wegstecken auch. Und im Nachhinein betrachtet, sage ich, das war die vielleicht sogar wichtigste und lehrreichste Zeit meiner Karriere für mich, diese 2-3 Jahre, die ich da verletzt war und eben das Comeback-Jahr, weil da habe ich einfach wirklich gelernt, dass ich beißen muss und ja, dass es halt wirklich nur mit harter Arbeit geht. Vor meinen Verletzungen, muss ich sagen, ist mir vieles nicht zugeflogen, aber leichter gefallen. Also da, ich bin mit viel Talent gesegnet und ich war jetzt nicht damals als junges Mädchen die allerfleißigste Trainiererin. Ja. Ich habe schon auch mal so eine Laufeinheit oder so, habe ich schon auch mal sein lassen, da war ich ein bisschen faul. Aber diese Verletzungen, die haben mich schon gelehrt, einfach, dass man alles für den Sport tun muss. Und in dem Sinn hat mich das dann natürlich auch gefestigt und vorbereitet für die ganzen großen Erfolge, die danach dann möglich waren.
Aber machen wir uns mal nichts vor. Ich glaube, in solchen Phasen der Verletzung, wo der Körper nicht so funktioniert, wie man ihn eigentlich konditioniert hat, wie man ihn kennt, wie man ihn eingestellt hat, da kriegt man ja manchmal schon ein bisschen Kopfkino. Ne? Man sagt sich, ey, also kann doch ja alles nicht wahr sein. Also man hat manchmal schon Zweifel, oder?
Ja, klar. Also vor allem in dem Jahr dann, da waren schon Ängste, dass ich vielleicht nie mehr Skifahren kann oder also zumindest nicht auf dem Niveau und dass ich ja vielleicht keine Rennen mehr fahren kann oder den Anschluss nicht mehr schaffe, weil es wirklich über viele Wochen und Monate nicht vorwärts ging mit dem Knie. Also ich hatte da Riesenprobleme, Entzündungen drin und an Skifahren war gar nicht zu denken. Und dann irgendwie im Laufe des Sommers wurde es dann doch langsam besser durch verschiedenste Therapien. Ich habe alles ausprobiert, von Stoßwellentherapie über alle möglichen manuellen, sogar eine weitere Operation stand im Raum. Und dann habe ich aber so eine, auf Empfehlung von einem Spezialisten, eine Röntgenbestrahlung gemacht, damit sich diese Sehnenentzündung vielleicht erholt. Und ab da ist es dann besser geworden, aber dann war es halt schon fast August und Ende Oktober geht die Saison los. Und dann war das alles ein bisschen knapp und dann lief, wie ich gerade schon erzählt habe, auch diese Saison nicht besonders erfolgreich. Aber ja, also da musste ich mich halt wirklich durchbeißen.
Also mir ist auch aufgefallen, wenn ich jetzt von mir selber spreche, sobald der Kopf unter massivem Stress steht und sagt, ich will und man ist ja völlig gaga. Und dazu der Körper, der Tonus, wenn man lockerer ist, wenn man so ein bisschen so im Flow ist, dann gehen manche Bewegungen und Abläufe einfach viel besser, als wenn man so, ich muss das jetzt. Ja. Und das ist mir auch aufgefallen, wenn ich es schaffe, meinen Körper in so eine Flowigkeit, sage ich, weiß gar nicht, also wie sagt man sonst, ja, zu bekommen, dann ist alles in Ordnung.
Ja, aber das ist so leicht gesagt, das funktioniert ja auch hauptsächlich dann, wenn einem die Dinge leicht von der Hand gehen, ja, wenn man einfach im Training schon ein gutes Gefühl hat und dann hat man vielleicht beim Rennen ein Erfolgserlebnis und dann kommt dieser Flow. Also so richtig herbeizwingen, finde ich, kann man den auch nicht. So auf Krampf locker zu machen, geht halt nicht.
Nee, natürlich nicht, gar nicht. Ich erinnere mich auch so vor meinen WM-Kämpfen oder EM-Kämpfen oder was auch immer, dann lag ich manchmal nach harten Einheiten in meinem Gym am Boden. Und ja, ich habe geheult, weil ich so eine komischen Zweifel hatte, obwohl das Training immer gut lief und alles gut. Und ich so, oh Mann, und es wird nicht reichen. Und ich, ne, ich bin nicht gut genug. Und so ein Schwachsinn erzählt man sich dann. Aber das darf man halt nicht. Man muss ja doch und das passt und die Technik ist gut und das, also wie ist das, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Man muss sich einfach lernen, seiner Stärken bewusst zu sein. Und das, obwohl ich das weiß, klingt mir manchmal nicht.
Ist aber, glaube ich, normal. Das ist halt die Psyche des Menschen.
Genau, dann kriegt der Adrenalin rein und wenn der kommt oder das, dann knallt es ja auch. Dann ist man voll im... Hast du eigentlich so Rituale gehabt vor deinen Fahrten? Vor deinen Abfahrten?
Ja. Also so jetzt nichts Besonderes, aber so gewisse Abläufe macht man halt immer gleich. Also zum Beispiel linken Skischuh zuerst anziehen und dann halt das Aufwärmprozedere im Startbereich. Da macht man schon immer so seinen Ablauf einfach. Und sei es nur auch wieder für den Kopf, dass man sagt, das habe ich beim letzten Mal ja auch so gemacht und da hat es funktioniert. Ich meine, natürlich hat es immer funktioniert, das funktioniert halt auch mal nicht, aber da darf man dann halt auch nicht sagen, naja, vielleicht sollte ich nächstes Mal den rechten Skischuh zuerst anziehen. Also so weit geht dann da aber, glaube ich, nicht, nein.
Ist es bei euch auch so, dass du weißt, okay, weiß ich nicht, 11.30 Uhr ist mein Termin und dann fahre ich? Und kann sich das manchmal auch deutlich nach vorn verlegen?
Nach vorne eher nicht, eher nach hinten. Wenn es irgendwie durch schlechtes Wetter oder irgendeinen schlimmen Sturz, wo dann erstmal die verletzte Person abtransportiert werden muss, da kann es schon mal sein, dass man irgendwie ein paar Stunden ganz blöd ist, wenn man schon am Start ist und dort nicht mehr wegkommt. Also weil normalerweise haben wir immer so entweder Team-Hospitalities irgendwo oben oder auch unten oder irgendeine Hütte, wo man sich nochmal aufhalten kann und dann rechnet man schon aus, wann bin ich ungefähr dran und schaut dann, dass man Viertelstunde, 20 Minuten vorher da ist, um sich noch aufzuwärmen. Also vorgezogen, wobei minimal vielleicht, wenn jetzt aufgrund von schlechtem Wetter das Startintervall verkürzt wird, wenn nicht mehr 2 Minuten Intervall ist, sondern nur 1,15 oder 1,30. Aber das sind ja dann nur ein paar Minuten. Also es ist jetzt nicht so, dass man plötzlich eine Stunde früher dran ist. Nein.
Bei mir ist es nämlich passiert vor zwei meiner wichtigsten Kämpfe. Da hieß es auf einmal Dorni vorbereiten, Red Corner oder so, ja. Und ich so, ich muss jetzt, oh Gott, es geht nicht, mein Ritual, ich bin noch nicht fertig. Ich wollte mich noch im Rodeen, ich wollte noch meinen Diss hören, meine klassische Musik und ich auch meine Rituale. Und auf einmal ging das nicht. Und in mir so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann musste mein Trainer mich auch erstmal wieder irgendwie zurückholen in den Raum, weil ich weiß ich nicht, wo ich war. Total aufgelöst.
Naja, nee, bei uns ist das eher immer blöd gewesen, wenn es sich eben aufgrund von schlechtem Wetter und so weiter lang nach hinten verzögert hat. Und dann muss man so lange warten und irgendwie so richtig die Anspannung loslassen kann man auch nicht. Aber man kann sich natürlich auch nicht dauernd voll konzentrieren. Aber wenn es halt dann heißt, okay, nächster Start ist dann und dann. Und dann ist vielleicht nochmal eine Verzögerung. Und man muss halt immer wieder die Spannung neu aufbauen. Und das waren schon mühsame Tage. Da war man dann am Ende fast froh, wenn ein Rennen wirklich abgesagt wurde nach so langer Wartezeit.
Mhm. Kann ich mir denken. So, kleines Attentat. Und zwar kommen wir mal zur Rubrik 15 schnelle Fragen.
Uff, 15.
Ist wirklich nichts.
Da fallen mir immer nie schnell die Antworten ein bei solchen Sachen.
Okay. Ich trinke auch noch
einen Schluck. Brauche ich noch einen Schluck Wasser, vielleicht geht's da.
So, Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Haus oder Wohnung?
Da geht's schon los. Also in Kitzbühel, wo wir unseren Hauptwohnsitz haben, haben wir eine schöne Wohnung, sind aber viel am Gardasee in unserem Sommerhaus, bin ich auch jetzt gerade. Und da ist es ein Haus, ja.
Sehr cool. Ach so, ihr seid jetzt gerade am Gardasee. Ach, wie schön.
Ja, wir sind geflüchtet von diesem ganzen Corona-Lockdown-Wahnsinn. Also ich meine, hier ist natürlich auch, aber hier war bis vor zwei Wochen waren zumindest noch Restaurants untertags geöffnet. Jetzt ist es hier in der Region zwar auch zu, aber drüben in Verona kann man zum Beispiel mal zum Mittagessen fahren und solche Sachen. Das ist zum Glück noch möglich.
Und fahrt ihr da eigentlich Auto oder Motorrad oder Fahrrad?
Wir fahren Auto. Also ich fahre natürlich im Sommer, also jetzt noch ein bisschen zu frisch zum Fahrradfahren. Im Sommer fahre ich schon ab und zu mit dem Fahrrad so meine kleinen Runden hier. Aber jetzt nach Verona fahre ich nicht mit dem Fahrrad. Das ist mir zu weit. Das ist eine Stunde mit dem Auto.
Das ist nämlich die nächste Frage. Fahrrad oder Auto?
Weite Strecken natürlich mit dem Auto, ja. Und sonst kurze Strecken eher mal zu Fuß.
Ja. Bahn oder Flugzeug?
Flugzeug.
Weiß oder schwarz?
Weiß.
Halb leer oder halb voll?
Halb voll.
Bar oder lieber zu Hause?
Also, gerade zur Zeit sage ich definitiv Bar, weil zu Hause war mir jetzt genug in den letzten Monaten.
Pumps oder Sneakers?
Mal so, aber lieber Sneakers. Anlass entsprechend natürlich auch mal Pumps, klar.
Ja. Job oder Familie?
Familie.
Wasser still oder mit Sprudel?
Still.
Isst du lieber Wassereis oder Milcheis?
Milcheis, leider.
Also, von die Gardasee, Lago di Garda. Joggen oder Radeln?
Radeln.
Machst du lieber Sommer- oder Winterurlaub?
Sommerurlaub.
Hat das Wetter genug, war?
Genug, ja. Es war nicht nur Urlaub, aber naja, nicht durch das, dass wir ein Kids beleben, habe ich ja quasi den ganzen Winter die Möglichkeit, Ski zu fahren. Wir leben mitten im Ort. Ich gehe 5 Minuten zur Gondel, also das ist für mich dann aber auch genug Winter.
Würdest du lieber 30 Mal Achterbahn hintereinander fahren oder mit mir ins Oktagon steigen?
Mit dir wohin steigen?
Ins Oktagon, in den Käfig.
Um Gottes Willen, Achterbahn auf jeden Fall. Ich bin ein totaler Achterbahn-Fan.
Für 1 Million Euro würdest du dir 10 deiner Lebensjahre nehmen lassen, ja oder nein?
Nein.
Nein. Dann bist du hiermit erstmal befreit von den...
Das waren aber gute Fragen, da musste man nicht so viel überlegen.
Naja, die Schweren kommen jetzt noch, da darfst du mehr überlegen. Die 45, 60 Minuten müssen ja gerechtfertigt sein. genau, ich würde nämlich gerne mal wissen, Maria Höfer-Riesch, in 3 Worten.
Ich soll mich jetzt in 3 Worten beschreiben? Oh.
Oder Attribute.
Okay, lebensfroh, zuverlässig Ehrgeizig.
Okay. Hätte ich jetzt wahrscheinlich.
Pünktlich wird auch noch sehr gut. Pünktlich und ordentlich wird auch noch sehr gut passen. Ehrgeizig bin ich jetzt natürlich auch nicht mehr so wie früher, aber generell ist Ehrgeiz schon, glaube ich, ein Wort, was in meinem Leben eine große Rolle gespielt hat. Aber ja, also Pünktlichkeit und Ordnungsliebe und so, das sind schon definitiv Eigenschaften von mir.
Wahrscheinlich hast du ja auch diesen Ehrgeiz adaptiert in dein normales Berufsleben, oder?
Ja, also natürlich nicht in dem Ausmaß, weil ich glaube, im Leistungssport, da ist das schon nochmal, hat einen anderen Stellenwert, diese Leistungsbereitschaft und der Ehrgeiz. Und das ist vielleicht auch bei jedem ein bisschen anders. Also bei mir ist dann einfach nach dieser langen, intensiven und auch erfolgreichen Karriere, hatte ich jetzt nicht mehr so das Verlangen nach irgendeiner großen Challenge oder so. Natürlich bin ich weiter noch sehr aktiv und freue mich auch, dass ich Sachen machen kann, die mir Spaß machen. Aber zu dem ganz großen Ehrgeiz, irgendwas ganz Tolles nochmal zu erreichen, weil ich weiß, dass ich nie mehr in irgendwas so gut sein werde wie in meinem Sport. Und deswegen entwickelt sich das, glaube ich, auch nicht so bei mir.
Bist du denn eigentlich derzeit noch in deinem Job als Zollbeamtin tätig?
Nee, also das ist auch nie ein richtiger Beruf gewesen. Also ich weiß nicht, wie das bei Sommersportlern ist, aber im Wintersport hat man quasi die Behörden als Absicherung. Also da gibt es so eine Art Sportfördergruppen. Gibt es bei der Bundeswehr die richtige Sportfördergruppe, die ist ja bekannt. Dann gibt es eben das Zoll-Skiteam und dann noch die Möglichkeit, bei der Polizei eine Ausbildung zu machen. Das sind eben so, ich sag mal, Auffangstationen, wenn jetzt jemand sich zum Beispiel schlimm verletzt oder halt einfach nicht gut genug ist, um sich mit dem Sport den Lebensunterhalt zu verdienen, dann könnte man in diesen Beruf wechseln. Die bei der Polizei sind, die machen tatsächlich auch neben ihrer sportlichen Laufbahn eine Polizeiausbildung und auch bei der Bundeswehr gibt es jedes Frühjahr nach der Saison gibt's Fortbildungslehrgänge. Und beim Zoll hatten wir auch immer so, damit man zumindest weiß, was beim Zoll so los ist, also hat man auch so kleine Lehrgänge und Fortbildungen und eben die Möglichkeit, wenn es mit der Skikarriere nichts wird, dass man dann dort unterkommen kann. Aber das war bei mir nicht der Fall oder auch nicht notwendig.
Ja, die gibt es tatsächlich, diese Fördergruppen gibt es ja auch für die Sommersportler. Und auch in den genannten, die du gerade sagtest. Leider ist ja mein Sport beispielsweise, also Judo, klar, ist olympisch, aber MMA beispielsweise nicht. Da wird ja sehr hart für gekämpft, dass der Sport auch olympisch wird. Mhm. Dementsprechend gibt es solche Laufbahnen für diesen Sport leider gar nicht, was ich echt ein bisschen schade finde. Aber nun gut, ich habe ja zum Glück auch ein Studium nebenbei gemacht und, und so. Ich glaube, ohne wäre auch ein bisschen gefährlich in Zeiten von Corona, wenn du eventbezogen Geld verdienst.
Allerdings, ja.
Und wenn du hättest, dann wärst du ja, weiß ich nicht, schrecklich, nicht auszumalen. So, dann geht's weiter. Ich liebe Doppelpunkt, also du liebst.
Mein Mann.
Ach, schön.
Ja, das wäre jetzt das, was mir als erstes einfällt. Aber ich liebe zum Beispiel auch gutes Essen und nette Gesellschaften, die ja leider derzeit auch nicht wirklich möglich sind. Ich liebe sehr viel, aber in erster Linie mein Mann.
Wow, na das lassen wir mal wirken. Ich hasse.
Hassen ist so ein hartes Wort. Es gibt sicher ein, was ich nicht so gern mag. Ich hasse.
Puh. Unzuverlässigkeit.
Spinnen. Ich hasse Spinnen. Ja.
Spinnen
und auch Reptilien jeglicher Art, also Schlangen, Echsen, auch so Kriechtiere und so, also alles, was krabbelt und kreucht und fleucht.
Also ich muss sagen, ich hatte in Rio mein krassestes Erlebnis, da spazierst du einfach lang, dann haben die da ihre ganzen Flüsse und Zuläufer und überall Krokos, also Kaimane, glaube ich. Und ich dachte so, oh Gott, wenn hier mal Hochwasser ist, die kommen ja einfach...
Oh Gott, ja.
Da will ich auch innerlich jedes Mal beim Vorbeilaufen, oh Gott, bloß keinen falschen Schritt machen, weil es ist ja auch nicht so gut abgesichert, ja?
Ja, und gut, die Krokodile sind ja dann auch noch nicht ganz ungefährlich. Die meisten Spinnen sind ja nicht so gefährlich, zumindest in unseren Regionen hier. Aber trotzdem irgendwie, also ich habe jetzt keine Megaphobie, dass ich einen Schreikrampf kriege, wenn ich eine Spinne sehe. Und wenn sie ganz klein sind, dann machen sie mir auch nichts. Aber also ich war auch schon im Urlaub auf den Seychellen zum Beispiel und habe so eine Dschungelwanderung gemacht und da waren echt solche Roshis, so mit allen möglichen Farben, Orange und Blau. Und die haben sich da immer ihre fetten Netze, die wirklich wie Seile waren, diese Netze, also entsprechend zur Körpergröße der Spinne. Oh, es war nicht meins.
Okay, das glaube ich, das möchte ich, glaube ich, auch nicht so, also mal sehen, ja, aber nicht zu nah. In meiner Freizeit, Doppelpunkt.
Mache ich Sport, treffe Freunde oder gehe schön essen. Oder eine Kombination. Also zum Beispiel im Sommer, wenn ich im Sommer in Kitzbühel bin, dann gehe ich viel auf den Berg und dann wird natürlich oben eingekehrt, wenn mal offen ist. Und man trifft dann vielleicht Leute. Also so diese Kombination ist eigentlich immer ganz nett.
Oh, das hört sich schön an. Ja, da kriegt man ja direkt wieder Wanderlust.
Ja, genau.
Das will ich unbedingt mal machen.
Fallschirmspringen. Würde ich eigentlich wirklich gerne mal machen. Ja, ich bin schon mal Bungee gesprungen, vor vielen, vielen Jahren. Da war ich noch in irgendeinem Nachwuchsteam. Da haben wir das mal, weil wir waren im Herbst immer auf dem Gletscher unterwegs, auf verschiedenen Gletschern in Österreich. Und da gab es einen Gletscher im Pitztal. Das ist auch in der Nähe von Innsbruck. Und da gab es eine Bungee-Jumping-Brücke. Und da haben wir mal das ganze Team zusammengetrommelt und haben gesagt, das machen wir jetzt alle.
Da würden mich keine 10 Pferde hinkriegen. Niemals. Wahnsinn! Dann seid ihr da runtergesprungen.
Bitte?
Dann seid ihr da alle runtergesprungen.
Von der Brücke, ja, 200 Meter. Ja, also muss ich aber sagen, das muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal haben. Es war cool, aber es ist schon cool. Da schießt einem schon das Blut ganz schön in den Kopf und war ein cooles Gefühl. Aber das mit dem Fallschirmspringen, das stelle ich mir cool vor. Wenn man da so wirklich längere Zeit, weil bei dem Bungee, das ist ja in 20 Sekunden vorbei, aber wenn du da dann so ein paar Minuten irgendwie durch die Gegend surfst, so schwerelos, das glaube ich, ist cool.
Wahnsinn. Das habe ich als Kind am liebsten im Fernsehen geschaut.
Die Schlümpfe.
Sehr cool. Ja, habe ich auch gerne gesehen. Okay, die Frage ist hoffentlich nicht gemein, aber ich bin sehr gespannt. Dieses Haushaltsutensil wäre ich.
Haushaltsutensil. Thermomix.
Wirklich?
Nee, ja. Also jetzt natürlich gerade während Corona, also wir hatten schon vorher einen, ja, weil das einfach, ich mache jetzt nicht so alles nach Rezepten und so, wie man das da ja auch super machen kann, aber wir essen halt ganz viel gedünstetes Gemüse oder garen uns auch mal ein Hühnchenfleisch da drin oder einfach eine Suppe mixen mit Gemüse, das ist halt super unkompliziert und ja, also bin sehr froh um meinen Thermomix.
Okay. Und jetzt so die letzte Frage dieser Rubrik. Wenn ich ein Schuh wäre, also alle Schuhe, die es gibt auf der Welt, was für ein Schuh wäre ich?
Ein Turnschuh. Ich wäre wirklich ein Turnschuh.
Und welche, hast du eine Marke oder willst du dich da gar nicht festlegen?
Also einfach irgendein, also ein stylischer Sneaker. Ich wäre jetzt wahrscheinlich. Also,
kein Laufschuh oder so.
Nee, genau, ein Sneaker. So ein Adidas Superstar oder wie die heißen.
Women Hit Harder wird unterstützt von Malantis, einem Familienunternehmen aus Stuttgart, das regionale CBD- und Hanfprodukte selbst herstellt. Und ganz wichtig dabei, ohne Tierversuche. Das heißt, Malantis sind tierversuchsfreie Kosmetik auf CBD-Basis, nur mit natürlichen Inhaltsstoffen, also ohne Silikone, ohne Parabene, ohne Mineralöle, ohne künstliche Konservierungsstoffe oder Mikroplastiken. Mit dem Codewort WomenHitHarder bekommt ihr auf www.malantis.de sogar 15% Rabatt. Viel Spaß beim Stöbern und bleibt gesund.
Maria, was macht dich eigentlich glücklich?
Harmonie, ja, dass ich einfach das machen kann, wozu ich Lust habe, wo ich mich wohlfühle, schon die Freiheiten, die ich habe und einfach ein gutes Umfeld, eine intakte Familie und ja, also einfach das Leben, das ich führe, das macht mich glücklich.
Das ist sehr schön. Hast du denn, ja, wahrscheinlich hast du eins, ein Lebensmotto oder ein Lebenscredo?
Das bin ich natürlich schon oft gefragt worden und ich habe auch schon mehrere solche Sätze formuliert. Das muss ich gerade mal überlegen. Das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen. Das habe ich schon öfter angewandt.
Ja, der gefällt mir auch. Sag ihn noch einmal, das.
Das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen.
Ja, der ist stark. Sehr schön. Findest du eigentlich die Pauschalisierung immer in Männersachen und Frauensachen blöd? Und wenn ja, warum?
Ja, natürlich finde ich es ein bisschen blöd. Und ich finde es auch super, dass da jetzt gerade so eine wirklich Diversity-Bewegung stattfindet, dass sich viele auch dafür einsetzen, dass auch in Firmen und Gremien und Boards und was es alles gibt, auch in Verbänden, dass da schon drauf gepocht wird, dass einfach, also ich finde das Wort Frauenquote auch irgendwie so blöd, weil es ist so ein bisschen erzwungen, aber dass es einfach normal wird, dass eben Frauen auch mehr in Führungspositionen kommen und dass man da nicht immer ein Thema drum hat, ja, dass es einfach normaler ist. Ich finde die Entwicklung da gerade sehr gut, aber ist natürlich noch lange nicht das Ende der Fahnenstange, glaube ich.
Hattest du denn zum Beispiel auch mal in deinem Sport oder in deinem Beruf mit irgendwie fiesen Vorurteilen oder Sprüchen zu kämpfen?
Ach ja, es gab es schon immer wieder, dass der Damensport so ein bisschen ins Lächerliche gezogen wurde, gerade von den Trainern bei den Herren oder auch von den Athleten bei den Herren, dass da so Sprüche kamen wie, naja gut, wenn es ein Slalom gewinnst bei den Damen, dann musst du nur ein bisschen mit dem Hintern wackeln und dann bist schon die schnellste, so Sachen. Und ja, Damensport, immer so ein bisschen abfällig, das kam schon hin und wieder vor, ja. Und auch, wobei ich sagen muss, das wiederum finde ich gerechtfertigt, dass halt zum Beispiel ein Rennen wie Kitzbühel, was ja schon wirklich was Besonderes ist für die Herren, also ist ja wirklich die schwerste Abfahrt überhaupt und natürlich auch prestigeträchtig ohne Ende, größtes öffentliches Interesse, dass da dann bei so einem Rennen vielleicht mal deutlich mehr Preisgeld bezahlt wird, das finde ich auch in Ordnung. Aber es gab auch bei den Damen Rennen, die sehr hoch dotiert waren mit den Preisgeldern. Also das hat sich eigentlich schon einigermaßen eingependelt.
Aber lass uns doch gerne noch mal ein bisschen resümieren. Ich kann dir ja wahrscheinlich auch unzählige dieser Sprüche mal so nennen. Also ne, auch Thema Frauenfußball. Ja, da wird echt unterschieden zwischen das ist der Männerfußball, das ist der Frauenfußball, das ist der Männerwintersport, das ist der Frauenwintersport. Geht mir total auf den Sack, wenn ich ehrlich bin.
Naja, also teilweise, also vor allem, wenn es dann so abfällig dargestellt wird, also, weil dass es Unterschiede gibt, ist ja klar. Ich meine, Männer sind jetzt vielleicht auch nicht alle, ich meine, gibt ja auch eher zierlicher Gebaute, die schaffen es dann wahrscheinlich gar nicht in den Sport und bei den Damen gibt es auch eher kräftige Mädels, die dann eben weiterkommen, aber alles in allem sind einfach schon Männer halt nochmal ein bisschen ja, stärker, sage ich jetzt mal im Sinn von den körperlichen Voraussetzungen her. Aber also ich dachte mir jetzt wieder bei der Ski-WM, da waren ja teilweise ähnliche Läufe, Damen und Herren, und da war dann ich glaube, Abfahrt oder Super-G oder bei irgendeinem Rennen sind die quasi dieselbe Strecke gefahren. Vielleicht war es bei der Kombination auch. Und da waren einige Männer langsamer als die schnellste Frau, ja. Und ich glaube, der maximale Unterschied, schnellste Frau, schnellster Mann, war irgendwie nur 2 Sekunden, also das ist wenig auf einer Strecke von fast 1:30 Minuten. Und die schnellste Frau wiegt vielleicht auch 20 Kilo weniger oder 15. Das muss man halt alles auch mal in Betracht ziehen. Und da dann die Leistung dementsprechend auch anerkennen.
Da hast du dich bestimmt auch sehr gefreut für die Dame, oder?
Ja.
Es ist immer gleich so und so, ja, wir haben es geschafft.
Ja.
Und tatsächlich kann ich mir auch vorstellen, du bist ja nun auch eine sehr große Frau und auch hast ein Gewicht, also so wie ich auch. Und was man sich da manchmal auch geben musste für einen Käse oder auch im Kampfsport, ne? Dann muss ich ja jetzt besonders nett zu dir sein, sonst legst du mich ja flach oder sonst haust du mir ein Ding rein. Ey, grundsätzlich kannst du einfach immer nett sein, bitteschön, ja? Nicht nur, weil ich es jetzt vielleicht drauf habe und dich ausnocken könnte oder so, sondern weil ich es so menschlich hätte. Oder sowas wie, ich war mal auf einem Event, den habe ich kommentiert und Interviews gemacht und dann bin ich zum Matchmaker hin und sage, du, hi, ich bin hier die Reporterin, ich bräuchte mal die aktualisierte Fightliste. Und dann sagt er wirklich zu mir, ach schade, dachte, du bist das Nummern-Girl.
Okay.
Und dann habe ich den Job gemacht. Ich war natürlich die ganze Zeit mega sauer und total frustriert über den, also über die Situation, ja, dass man dann direkt so, naja, so ich sag mal, abgetan wird. Also klassifiziert in so und so. Und dann hat er irgendwie mitgekriegt, wer ich aber war. Und dann ist er irgendwie zu mir hin und ich so, oh Gott, Entschuldigung, mein Verhalten und geht ja gar nicht und bla. Aber ich frage mich so, wenn ein Nummerngirl mitkriegen würde, wie er redet, weil die machen ja auch nur ihren Job, ja. Also ich finde es einfach nicht in Ordnung, so oder so.
Ja, das stimmt, sehr unverschämt.
Ja, und leider, wie du schon sagst, man hat immer wieder an allen Fronten, und es ist wirklich egal, in welchem Sport oder, ja, ich bleibe jetzt mal beim Sport, es ist wirklich egal, wo man hinhört, immer wieder dieselben Themen. Gerade auch im Pay Gap, also Kohle, ja, dass man als Frau offensichtlich weniger wert ist.
Ist aber auch in der Businesswelt teilweise, kriege ich auch oft mit.
Ich meine, die sind schon wirklich fortschrittlich, ne? Das darf man mal nicht vergessen. Aber ich würde mir wünschen, und guck mal, ich bin in einer Sportredaktion, da habe ich mir auch zum Teil Sachen anhören müssen. Ja, komm, hör mir auf mit dem Frauenfußball. Das ist ja Augenkrebs und...
so fies.
Ja, ich meine, die machen auch quasi ja nur ihren Job und also überhaupt, dass man da... Na gut, ich steigere mich da schon wieder rein. Aber interessant zu wissen, dass das auch bei euch, also der Spruch mit dem Arschwackeln ist ja hart.
Ja.
Aber wahrscheinlich, du bist ja nun auch sehr kräftig, hast ja breite Schultern, hast du dir wahrscheinlich auch schon mal den einen oder anderen Kommentar von der männlichen Seite geholt, oder?
Ja, also vielleicht jetzt nicht direkt ins Gesicht, aber blödes Gerede hintenrum kriegt man ja auch manchmal mit.
Wenn das in Ordnung für dich wäre, würde ich nochmal auf die private Maria Hüpfel-Riesch eingehen.
Kommt drauf an, wie privat, aber generell ja.
Nicht zu privat, versprochen. ist ja nun auch kein Geheimnis mehr, klar. Du hast ja deinen eigentlichen Manager geheiratet.
Genau, also wir waren erst beruflich verbunden. Wir haben uns erst beruflich quasi zusammengetan. Er hat mein Management damals übernommen, ich glaube im Jahr 2009 war das. Und ja, dann hat sich da irgendwie ein bisschen mehr entwickelt und haben nach kurzen Zögerlichkeiten haben wir uns dann, weil es ja auch nicht immer so easy mit Beruf und Privatem verbinden, deswegen waren wir uns dann nicht ganz so sicher, ob wir das machen sollen. Aber dann, ja, war die Liebe stark genug, total schnulzig.
Ich finde es voll schön. Ich glaube ja daran. Ich glaube daran, dass es wirklich funktionieren kann. Und manchmal stört mich das, wenn Leute so ganz abfällig darüber reden, über die Liebe. Und also ich hatte sicherlich auch Phasen, habe ich gesagt, ach, ist alles Biochemie und so ein Käse und ich will mich fokussieren und bloß nicht ablenken lassen. Ich möchte stabil sein und nicht labil und so eine Sache. Aber im Nachhinein ist Liebe auch eine schöne Kraft. Wenn man so eine
ja, und es war natürlich, als ich noch aktiv war, super, dass Markus halt auch immer oder oft dabei sein konnte. Also der war natürlich durch das, dass er ja das Management auch gemacht hat, dann eigentlich bei allen Wettkämpfen dabei und hat mich dann auch manchmal im Trainingslager sogar besucht. Also das war schon von Vorteil, weil wir sind ja wahnsinnig viel unterwegs und das hat dann schon fast was von Fernbeziehung, wenn der Partner, der jetzt in einem normalen Beruf tätig ist, dann natürlich nie vielleicht dabei sein kann. Dann sieht man sich schon echt wenig und das ist dann gar nicht so einfach.
Das stimmt natürlich. Aber ihr hattet irgendwann publik gemacht, also ihr hattet sogar euer Privatleben ein bisschen nach außen gekehrt. Diverse Blätter und TV-Sender hatten damals darüber berichtet, dass es Ehekrach, whatever, ne, wird ja dann noch immer...
Ja, gut, das haben wir nicht proaktiv publik gemacht, aber das ist halt leider so, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dass halt dann solche Dinge auch leider mehr breitgetreten werden, als man das möchte.
Ja, das habe ich genau, also meinte ich damit. Und aber interessant für mich war, also nicht, dass es Krach gibt, den gibt es nämlich auch, weil ich meine, bin der Meinung, dass es auch Reibereien geben muss. Wenn immer alle nur sagen, ja, wir streiten uns nie, halte ich das, also da stimmt irgendwas auch nicht. Man braucht diese Reibereien, Nähe, Distanz, ist wichtig. Und aber was mich interessant fand, war, dass du gesagt hattest, der Konflikt, den wir hatten, war, er hat mich weiter angetriezt oder angespornt und mein Ehrgeiz gekitzelt, aber ich wollte nach meinem Ende der Karriere erstmal einfach nur Piano machen.
Das war sicher ein Faktor, warum wir da ein bisschen aneinander geraten sind, ja.
Aber ich kann mir vorstellen, dass es wirklich hart ist, weil dieses, man ist immer auf Dauerfeuer, man ist immer angespannt, man will einfach mal selbstbestimmt sein. Nicht immer nur, dass einer sagt, du machst jetzt so und so und so und du fährst dahin, sondern ich entscheide jetzt, ich liege jetzt hier und es ist in Ordnung und ich lese dieses Buch und trinke diesen Tee. Und ich kann mir schon vorstellen, gerade wenn der Mann, den man liebt, auch der Manager ist oder war, dass es dann nochmal doch ein recht großer Konflikt ist. Kannst du darüber mal ein paar Worte verlieren?
Ja, also das ist halt natürlich auch eine Umstellung. Für mich war es sowieso eine Riesenumstellung nach dieser langen und erfolgreichen Karriere. Es ist ja nicht so, man beendet jetzt nicht nur eine Karriere, sondern man beendet eigentlich ein Leben. Man fängt ein neues Leben an, von einem Tag auf den anderen. Und es ist natürlich eine Umstellung und natürlich muss man sich da erstmal ein bisschen orientieren. Und ja, wie ich vorher schon erzählt habe, ich war ja dann auch gleich im Anschluss im nächsten Winter schon wieder für die ARD unterwegs. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt seitdem gar nichts mehr mache. Also es ist natürlich ein bisschen weniger geworden, aber so habe ich mir das eigentlich auch vorgestellt. Und ja, vielleicht hätte der Markus sich ein bisschen mehr Proaktivität bei gewissen anderen Dingen von mir gewünscht. Aber mittlerweile haben wir uns da schon wieder ganz gut gefunden. Und ja, wie gesagt, man muss sich da auch erstmal jeder für sich, aber auch zusammen in so eine neue Situation erstmal reinfinden.
Managt Markus denn jetzt auch andere Athleten oder ist er da komplett raus?
Nee, er hat schon noch so ein bisschen Testimonial Management. Eine Moderatorin hat er unter Vertrag, die Andrea Kaiser, aber auch schon seit vielen Jahren. Franz Beckenbauer, mit dem hat er ja angefangen damals, der ist natürlich nicht mehr so aktiv, auch aufgrund seines Alters und jetzt gewissen Erkrankungen in den letzten Jahren. Der Simon Schemp, der jetzt seine Karriere leider beendet hat im Biathlon, aber sehr erfolgreich war, ist beim Markus unter Vertrag. Aber es ist jetzt auf jeden Fall nicht das Testimonial Management sein Hauptaufgabengebiet. Also er hat dann zwischendurch auch sich ein bisschen in Richtung Events entwickelt, was natürlich im Moment jetzt auch wieder nicht geht. Aber also es sind so verschiedene Projekte, auch Beratungsmandate und ja, hat sich auch, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dieses ganze Werbe-Marketing-Dings da ändert sich eh gerade brutal durch Social Media und Influencing und ja, da muss man schon ein bisschen mit der Zeit gehen und auch neue Ideen entwickeln und neue Wege gehen.
Ja, absolut. Ab welchem Punkt hast denn du eigentlich erkannt, dass du sagtest, oh, ich brauche jetzt ein Management, ich schaffe das nicht mehr alleine?
Ach, das war schon relativ früh eigentlich. Also als ich mit 16 bin ich mein erstes Weltcuprennen gefahren und da war ich dann auch gleich, jetzt nicht super erfolgreich, aber so, dass ich zumindest mal in der Zeitung stand und dass die ersten wahnsinnigen Fans schon Autogrammwünsche geschickt haben und so. Das hat zu Beginn eigentlich immer meine Mutter gemacht, aber dann kamen schon auch die ersten Interessen an vielleicht Kopfsponsor, Werbepartnern. Und dann hatte ich eigentlich relativ schnell schon ein Management. Und das habe ich aber dann einmal noch gewechselt, weil ich dann nicht mehr so zufrieden war. Und dann kam eigentlich eh schon der Markus.
Und den hast du quasi akquiriert oder war das auf einer Veranstaltung? Oder?
Nee, witzigerweise hat mich damals der Franz Beckenbauer angerufen. Ich bin aus allen Wolken gefallen, mein Handy ging und dachte mir schon, das ist aber eine komische Nummer irgendwie mit 8 Fünfen hinten dran oder so. Und dann, ja, hallo, da spricht der Franz Beckenbauer. Und ich so, ist mir erstmal die Luft weggeblieben. Und ja, der Markus hat halt eben, weil er sich halt auch ein bisschen breiter aufstellen wollte, weil er ja wusste, das mit Franz geht nicht ewig und ich muss ja dann vielleicht auch, wenn der Franz irgendwann mal sich zurückzieht, ein zweites Standbein aufbauen, hat dann auch damals mit Boris Becker zusammengearbeitet, mit Franzi von Almsig und hat eben dann auch irgendwie, wollte an mich rankommen sozusagen, also als Wintersport-Persönlichkeit. Und so kam der erste Kontakt zustande und ja, dann haben wir uns irgendwann mal getroffen und uns ausgetauscht und habe mir natürlich von Anfang an einen sehr sympathischen Eindruck gemacht, weil ich natürlich auf Anhieb auch optisch sehr ansprechend fand und sehr nett und freundlich und ja, so und dachte mir, okay, ich glaube, mit dem mache ich nicht viel verkehrt. Und dann hat sich das eben halt so ein bisschen entwickelt.
Glaubst du, das ist eine große Herausforderung, wenn man sein Management körperlich und inhaltlich attraktiv findet?
Naja, nee, also war am Anfang war das nicht so schlimm, aber als dann wirklich auch so ein bisschen Gefühle dazu kamen und so, da war es dann schon mal eine Zeit lang ein bisschen schwierig, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn das jetzt nichts wird und ich bin verliebt in den und dann muss ich aber weiter mit dem arbeiten, gut, dann kann man sich immer noch auch beruflich wieder trennen, die Möglichkeit hat man ja dann auch noch, aber war Gott sei Dank nicht nötig.
Oh, das klingt sehr schön und sehr symbiotisch und ach, da freue ich mich ja, das zu hören, dass es auch offensichtlich noch funktionieren kann.
Ja.
gibt ja leider so viele zerbrochene Herzen, so viele Seelen, die immer wieder so ganz negativ darüber sprechen, wo ich mir selber denke, wow, also da ist ja wirklich was schiefgelaufen.
Ja, und wir haben jetzt dann nächsten Monat auch schon 10. Hochzeitstag tatsächlich. Also wir haben es jetzt schon ganz schön lange miteinander ausgehalten. Ja. Nee, also ich bin guter Dinge, dass das auch weiterhin Bestand hat.
Ach, sehr schön, da freue ich mich. Und du wirst es nicht glauben, wir sind jetzt schon wieder auch am Ende des Podcasts. Und wenn du magst, gehören gern die abschließenden Worte dir.
Naja, also erstmal herzlichen Dank an dich, liebe Julia. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Du hast dir tolle Fragen überlegt. Ich fand unser Gespräch sehr angenehm. Und ja, ich hoffe auch allen Hörern, die das hier sich anhören, konnten wir interessante Einblicke geben und haben viel Spaß beim Hören dieses Podcasts. Dankeschön.
Tatsächlich werden sie uns auch sehen. Women in Kader gibt es auf allen Kanälen.
Gut, dass wir uns so schick gemacht haben heute.
Siehst du, eine Frage muss ich noch stellen, weil du es auch vorhin eingangs schon erwähnt hattest, Women Hit Harder. Was bedeutet das eigentlich für dich?
Also habe ich mir auch Gedanken darüber gemacht, wo du eben gefragt hast, ob ich in deinem Podcast namens Women Hit Harder auftreten möchte. Habe ich mir auch Gedanken darüber gemacht und ich finde, also jetzt die reine Übersetzung, die hört sich ja irgendwie so an, schlägt härter zu. Aber ich interpretiere es eigentlich mehr so als mehr Resilienz, also mehr Widerstandskraft, mehr Durchhaltevermögen. Also jetzt wollen wir ja nicht die Männer diskriminieren, aber das war meine Interpretation des Ganzen, dass einfach Frauen schon richtig stark sind.
Yay, in diesem Sinne. Ich danke dir, alles Liebe, bleibt gesund, wie man heutzutage sagt, bleibt negativ und umgebt euch nicht mit positiven Menschen.
Genau. So ändern sich die Zeiten.
Und ich hoffe, es ändert sich wieder. Ich möchte wieder mit positiven Menschen umgeben sein und zwar überall, zu jeder Zeit und ohne Maske. Ich möchte Augen sehen und Mimik und das fehlt mir sehr. Okay, in diesem
Sinne. Wenigstens hatten wir Mimik.
Ja, stimmt. Liebe Grüße an Markus. Er scheint ja echt ein toller Kerl zu sein.
Yep.
Und wer auch immer da im Hintergrund langgelaufen ist, auch liebe Grüße und gute
Besserung. Ja, meine Schwester, die ist leider gerade verletzt und mit Krücken unterwegs.
Gute Aber Besserung, ja, meine Schwester.
Richtig auch.
Okay. Bis bald, hoffe ich.
Mach's gut.
Schön, dass ihr wieder dabei wart bei Women Hit Harder, dem Female Power Podcast mit mir, Julia Dorni. Und denkt dran, machen ist wie wollen, nur krasser.